Philipper Kapitel 2. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Einmütig, eines Sinnes seid. Viele Gläubige denken, das war ein völlig überzogener, unrealistischer Wunsch von Paulus. Das gibt's ja gar nicht. Wie oft, wenn ich Fragestunden mache und ich lehre über Ältestenschaft und dienen im Team, die Leute erklären mir, weißt du, wir sind so verschieden. Und weil wir so verschieden sind, deswegen ist das doch gar nicht realistisch, dass wir eines Sinnes sind. Ich sage, weißt du was? Paulus erwartet nicht nur, dass die Ältesten eines Sinnes sind, er erwartet, dass die ganze Gemeinde eines Sinnes ist. Das ist neutestamentlicher Standard. Und wenn du denkst, ja, weil wir so verschieden sind, können wir nicht eines Sinnes sein. Ja? Oder Ehepaar sagen, weißt du, wir beide sind einfach sehr verschieden. Ja, logisch. Mann und Frau sind deutlich unterschiedlich. Ja? Spannungen, Uneinheit hat nichts damit zu tun, dass man verschieden gestrickt ist, sondern es hat etwas mit dem Herzen zu tun, ob das in der Ehe ist oder ob das im Ältestenteam ist. Es hat etwas mit den Herzen zu tun und sonst überhaupt nichts. Nicht, ja, der eine ist der Hirte und der andere ist mehr der prophetische Erkenner. Na logisch, dass es da knallt. Nein, Gott will die Herzen zusammenbringen. Gott will bei beiden etwas tun und er tut dieses Wunder, dass Dinge, die normalerweise sich völlig ausschließen, zusammenkommen. Und wenn dieses Wunder nicht passieren darf, weil wir uns sperren, weil wir uns im Stolz verhakeln und verharren, wenn in einem Ältestenteam die Erkenner, die prophetischen, klaren, messerscharfen Typen und die barmherzigen Hirten, wenn die nicht zusammenkommen im Herzen, wird ein neutestamentlicher Gemeindebau niemals stattfinden. Ganz gleich, wie viele Meetings du hast, ganz gleich, wie groß die Gemeinde ist, das wird niemals kommen. Weil Löwe und Lamm ist eine Einheit. Und es braucht ein übernatürliches Wirken Gottes, bis solche verschiedenen Typen sich finden und vertrauen können. Und sie misstrauen sich gegenseitig. Und die Hirten sagen den prophetischen Typen, ihr habt ja keine Liebe. Und die prophetischen Typen sagen den Hirten, ihr habt ja keinen Durchblick. Und da ist ein Krieg. Und wenn alle ihre Grenzen erkennen, wenn die prophetischen Typen erkennen, ich kann es beim Messer scharf sehen, aber ich habe zu wenig Erbarmen und ich muss das lernen von den Hirtentypen. Und wenn die Hirtentypen sagen, ich habe zwar viel Liebe, aber ich habe überhaupt keinen Durchblick und ich brauche die Ergänzung meiner Geschwister. Wenn das Wunder stattfindet, fängt Gemeindebau an. So nach meiner Einschätzung, ihr seid kurz vor dem Anfang. Kurz vor dem Start. Wir sind schon lange Gemeinde. Ich rede von neutestamentlicher Gemeinde. Und da reicht es nicht aus, dass wir ein Soundsystem haben und dass die Stühle ordentlich in der Reihe stehen und dass wir einen Saal haben. Sondern braucht es eine geistliche Struktur. Und da muss Gott ein Werk an den Herzen tun. Und ohne die Herzensverbindung, ohne das Herzensvertrauen zwischen prophetischen und hirtischen Leuten, ist Gemeindebau nicht möglich. Und wie viele Gemeinden habe ich gesehen im Laufe der letzten Jahrzehnte, die diesen Konflikt nicht zu Ende gegangen sind, wo die Hirten sich nicht verändern wollten und alle prophetischen Typen rausgeschmissen haben oder rausgeekelt haben aus der Gemeinde. Und dann sind sie ohne Schutz. Und danach in ihrer falschen Liebe geht alles. Und das ist etwas, was unverzichtbar ist. Damit beginnt es, dass Herzen vertrauen können, dass Herzen realistisch sehen können, dass ich weiß, das ist, was Gott mir gegeben hat, aber das hat er mir nicht gegeben. Und er wird es mir wahrscheinlich auch nie geben. Ich brauche die Ergänzung des Bruders. Und wir müssen zusammenstehen. Wir müssen zusammenarbeiten. Ja? Und das müssen beide lernen. Die prophetischen Typen dürfen nicht denken, nur weil sie ein Problem messerscharf erkannt haben, rennen sie los und sie lösen das jetzt. Erkenner sind selten gute Problemlöser. Weil sie kein Feingefühl haben. Weil sie messerscharf sind, aber weil etwas fehlt, was sie brauchen. Sie können konfrontieren, aber nicht heilen. Heilen ist der Dienst der Hirten. Und das ist ein Wunder, für das ihr beten müsst. Es kann nur Gott wirken. Aber wenn dieses Wunder nicht zugelassen wird, weil es nicht gewollt wird, weil es nicht erlaubt wird, weil man sich nicht demütigt, dann könnt ihr die Idee Gemeinde vergessen. Ganz gleich, wie viele Hunderte hier kommen, das interessiert mich überhaupt nicht. Mein Verständnis von Gemeinde ist ein ganz anderes als das gängige. Ich habe mein Ding aus dem Wort. Und sicherlich sehe ich in 10 Jahren mehr, als was ich heute sehe, ganz sicherlich. Weil ich heute mehr sehe, als was ich vor 10 Jahren gesehen habe. Aber wenn die Herzen nicht in Einmütigkeit kommen, weil sie in die Demut kommen, die Grundlage ist nicht, ja, wir sind nicht verschieden, deswegen können wir eins sein. Die Grundlage ist Demut. Ich wollte ja Philipper 2 lesen, da bin ich ein bisschen abgekommen. Einmütig, eines Sinnes, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder sieht auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Guck mal, hinter diesem kleinen Satz hier, Vers 3, nichts aus Eigennutz oder Streitsucht und eitler Ruhmsucht tun. Hinter diesem Satz, hinter diesem kleinen, ist ja noch nicht mal ein Satz, ein Halbsatz, hinter diesem Teil verbirgt sich die ganze Lehre von Gott muss ans Herz. Wenn er sagt, seht zu, dass ihr nichts aus Eigennutz und eitler Ruhmsucht tut, dann sagt damit, lasst Gott an euer Herz ran. Die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, ist, indem Gott ans Herz darf und uns demontieren darf und uns freisetzen kann von unseren Täuschungen und Lügen. Und dann wird das nochmal verdeutlicht an der Gesinnung Jesu. Und alle in der Gemeinde, nicht nur die Leitung, die ganze Gemeinde soll diese Gesinnung haben, die in Christus war. Und jetzt wird das beschrieben, was diese Gesinnung ist. Und ihr Lieben, neutestamentlicher Gemeindebau ohne Philipper 2 ist eine Illusion. Du kannst alles haben, was du dir vorstellst. Wenn Philipper 2 nicht eine Realität wird, werden wir niemals echte Gemeinde haben. Du kannst die richtige Lehre über Geld haben und die richtige Lehre über Dienst und kannst alles haben, was du dir vorstellst. Wenn Philipper 2 nicht ein Schatz ist, wo alle sagen, danach streben wir, das ist unser Ding, dafür kämpfen wir, das wollen wir haben, es wird niemals neutestamentliche Gemeinde. Und was ist die Gesinnung Christi? Die wird hier beschrieben, ist die Gesinnung der Demut, die Gesinnung der Niedrigkeit, die Gesinnung des Loslassens, nicht festhalten. Wenn jemand festhält, egal an was er sich festgekrallt hat, wird er Probleme erzeugen und Streit erzeugen. Und wie schnell sind wir geneigt, weil wir unser Herz nicht kennen, einen Platz der Verantwortung, einen Platz des Dienstes oder wie wir meinen, einen Titel, aber Hirte ist kein Titel. Ist nicht wie Doktor oder sowas. Ja? Sondern es ist eine Beschreibung, wie Gott dich gemacht hat und welchen Dienst du hast. Apostel ist kein Titel, sondern es ist eine Beschreibung, wie Gott einen Menschen berufen hat und wie er wirkt. Es ist eine Funktionsbeschreibung, nicht ein Titel. Und aus diesen kostbaren Dingen machen wir Titel und staffeln das in Hierarchien. Was zeigt, dass wir so wenig verstanden haben, worum es wirklich geht. Pastor ist kein Titel, Ich kenne Gemeinden, da bestehen die Pastoren drauf, man muss sie mit Pastor anreden. Ja, da ist eine frostige Atmosphäre. Als wenn der Respekt davon kommt, dass man jemanden mit seiner Funktion anspricht. Wir sagen auch nicht Bruder Organist. Es ist eine Funktion. Es ist nicht ein Titel. Ja? Und nirgendwo siehst du, Paulus bestand darauf, man musste ihn als Apostel ansprechen. Er sagt, er ist Apostel von Gottes Gnaden. Aber wenn einer sagt, oh Apostel Paulus, lass den Quatsch, ich bin der Olle Paul. Fertig. Loslassen, nicht festhalten, nicht beharren, nicht etwas für sich nehmen. Wie oft habe ich gesehen, wie es klemmt in der Gemeinde, wie der Heilige Geist nicht frei fließen kann, weil der Lobpreisleiter in diese Gesinnung gekommen ist. Das ist mein Terrain, das ist das, was Gott mir gegeben hat. Und weh, Ältesten greift in den Lobpreis ein und wollt vielleicht mittendrin das Mikro haben und wollt da beten und meinen schönen Ablauf stören. Das ist mein Ding und dann wird das verteidigt. Das ist, was Gott mir gegeben hat. Hier habe ich das Sagen. Diese Gesinnung ist das Gegenteil von Philipper 2. Wir haben, als hätten wir nicht. Das ist die Gesinnung, die Gott möchte. Wir lassen los. Vielleicht für eine Weile sind wir an einem Platz des Dienstes. Vielleicht verändert Gott Dinge in der Gemeinde. Wir lassen los, wir beharren nicht auf irgendetwas, wir kämpfen nicht. Das sehen wir bei Jesus. Er hat losgelassen. Er hat nicht gesagt, ja, wenn ich nur auf die Erde gebe, dann will ich aber alle Macht, die ich im Himmel auch hatte, hier auf der Erde auch, sonst gehe ich nicht runter. Also das ist mir gegeben und das behalte ich und auf keinen Fall. Nein, die Gesinnung Christi ist loslassen, dienen. Wir alle, egal wo wir sind, Hauskreisleiter, Älteste oder was auch immer, wir alle brauchen diese Gesinnung. Also wo immer Gott mich hinstellt, da will ich sein. Und da diene ich, bis Jesus wiederkommt. Ohne Ambition, ja, ich mache jetzt ein Jahr Beamerdienst, aber das ist das Sprungbrett für meinen wirklichen Dienst, für meine Karriere. Und dann werde ich Hauskreisleiter, Stellvertreter, wirst mal sehen. Und dann werde ich Hauskreisleiter und dann werde ich Regionalleiter und dann werde ich Erzbischof. Du wirst mal sehen, wie ich die Leiter hochklettere. Vergiss diesen ganzen Quatsch. Es geht nicht um Position. Die Idee, mein Wert hängt ab von meinem Position, ist zutiefst heidnisch, zutiefst weltlich. Und wenn ich das nicht glaube, bin ich auch damit einverstanden, wenn ich einmal an die Seite genommen werde und muss nicht kämpfen. Wenn ich nicht meine Identität habe in meinem Platz des Dienstes und die Gemeindeleitung meint, du, wir denken, das ist mal gut, dass du mal eine Zeit mal Pause machst, dass du dich um diese und jene Dinge kümmerst in deinem Leben. Und dann scharre ich alle meine Freunde um mich. Und was haben die Ungerechtes mit mir getan? Die haben mir meinen Dienst weggenommen. Hallo, welchen Dienst meinst du? Gibt es etwas, was du hast, was Gott dir nicht gegeben hat? Loslassen, sich demütigen, das nehmen, was einem gegeben ist. Und da treu dienen und sehen, was Gott dann macht. Aber nicht auf die Uhr gucken, jetzt bin ich schon ein halbes Jahr hier am Beamer und jetzt wird es aber mal Zeit, dass ich hier endlich mal in meine wirkliche Berufung komme. Loslassen, fließen, dienen, zufrieden sein mit dem, was wir jetzt haben. Vielleicht bist du Begrüßer an der Tür. Halleluja. Sag, ich werde der Gesalbteste, der Freundlichste, der Liebevollste, der strahlendste Begrüßer sein im Umkreis von 300 Kilometern. Ich bereite mich auf meinen Dienst vor zu Hause. Ich stehe morgens auf, ich bete, ich suche den Herrn, ich bin voll des Geistes und dann stehe ich an der Tür und dann fließt der Heilige Geist von mir, weil ich meinen Dienst ernst nehme. Das ist etwas anderes als, jetzt mache ich schon ein halbes Jahr diesen Job und wann kommt hier endlich mal das Wirkliche und wann darf ich auch mal endlich an die Kanzel oder ans Keyboard oder an die Kasse. Die drei Ks. Schlüsselpositionen in der Gemeinde. Kanzel, Kasse, Keyboard. Und es tobt eine Schlacht um diese drei Ks. Amen. Und wie viele Kassierer habe ich gesehen, sie denken, das sind ihre Finanzen. Und sie knausern. Und sie machen das Gehalt der Angestellten so niedrig wie möglich. Weil das können wir nicht verantworten. Und in Wirklichkeit ist dahinter nichts als Menschenfurcht. Es könnte jemand fragen, warum haben die vollzeitlichen Ältesten ein angemessenes, normales Gehalt? Und warum verdient er nicht so viel wie ein Friseur? Und sie benehmen sich, als wenn das ihr Geld ist. Und sie verstehen nicht, sie sind Verwalter. Und sie geben das Geld aus, so wie die Ältesten beschlossen haben, wie Geld ausgegeben wird. Sie haben nur die ehrenvolle Aufgabe, die Überweisung zu tätigen, um Finanzberichte zu erstellen, aber nicht zu sagen, das können wir uns nicht leisten. Gesinnung Christi ist die Gesinnung der Dienerschaft. Ich beanspruche nichts außer eins, ich will dienen. Ich will ein Segen sein für andere. Das ist die Gesinnung Christi. Und wenn wir in dieser Gesinnung am Beamer sind, an der Kanzel sind, am Keyboard sind, an der Tür sind, am Büchertisch sind, beim Kaffeeservice oder wo auch immer, werden wir ein Segen sein und das Wohlgefallen Gottes drauf. Aber wenn wir denken, ja, ich muss einen besseren Platz haben, mir steht was anderes zu, ich habe höhere Gaben und bessere Berufungen, dann sind wir voll in der Karriereleiter dieser Welt. Und das hat mit Christi Gesinnung nichts zu tun. Und Friede kommt, wenn wir in der Gesinnung Christi sind. Und Unfriede kommt, wenn wir aus dieser Gesinnung rauskommen. Und es ist verrückt, aber wir sind imstande, an den lächerlichsten Dingen uns festzubeißen und daraus unsere Identität irgendwie zu schöpfen. Das ist verrückt, aber wir sind so gemacht. Wenn Gott uns nicht ausfüllt, wenn wir in ihm nicht zufrieden sind, dann klammern wir uns an lächerliche Dinge. Ich hatte einmal eine Situation, da war eine liebe Schwester, die hatte die Aufgabe, zur Zeit des Opfers mit dem Korb durch die Reihen zu gehen. Das war ihre Aufgabe. Und in einem Gottesdienst war die Zeit des Opfers und diese Schwester war nicht zu sehen. Und wer die Leitung hatte, hat gedacht, na, die ist vielleicht gar nicht da heute. Okay, Fritz, übernimm du das. Nimm den Korb und geh durch die Reihen. Aber die Schwester mit dem Korbdienst war auf Toilette. Und dann kam sie wieder zurück, als Fritz, gehorsam wie er war, mit dem Körbchen durch die Reihen ging. Und dann sah sie Fritz und der hat jetzt ihren Dienst weggenommen. Und dann ging die ganze Geschichte los. Ah, die Ältesten trauen mir nicht mehr. Die haben mir meinen Dienst weggenommen. Und aus dieser lächerlichen kleinen Geschichte kam ein Riesenskandal. Und an diesem Skandal kam einfach nur raus, sie hat ihre Identität gefunden in ihrem Körbchendienst. Und das wurde jetzt genommen und da fing sie an zu kämpfen und fing sie an beleidigt zu werden, anstatt einfach dann zu sagen, ja sorry, ich habe euch da wirklich dummes Zeug bestellt, was bedeutet das überhaupt mit dem Körbchen, egal wo ihr mich einsetzt, selbst wenn ihr es mir wegnehmen würdet, ich bin doch hier in der Gemeinde, weil Gott gesagt hat, dass ich hier bin und nicht hier darf ich mich verwirklichen mit meinem Körbchendienst. Ich bin hier in der Gemeinde, weil Gott gesagt hat, das ist mein Platz. Ja, wenn er mir die Fahnen wegnimmt, wenn er mir das Keyboard wegnimmt, wenn er mir die Kanzel wegnimmt, dann gehe ich woanders hin. Damit offenbarst du, dass du die ganze Zeit mit falschen Motiven da warst. Hallo, du warst nur da, um in deinem Platz des Dienstes zu glänzen. Und es war nicht ein wirklicher Dienst. So, wenn ich die Gesinnung Christi habe, halte ich nicht fest. Ich lasse los. Und ich kann fließen, ich kann bewegt werden vom Heiligen Geist und kann den Part übernehmen, den Gott jetzt für mich hat. Ich muss nicht kämpfen. Ich muss nicht mich verteidigen. Ich muss nicht andere anklagen. Ich muss nicht anderen Schlimmes unterstellen. Ich lasse einfach los und bin im Frieden. Weil mein Friede ist nicht mein Dienst. Mein Friede ist die Tatsache, Gott ist mein Vater und ich bin sein geliebter Sohn. Das ist mein Friede. Ich habe meine Identität in der Sohnschaft und nicht in Titel, Position, Macht, Einfluss und all diesen Dingen. So, du siehst, wenn wir nicht die Gesinnung Christi haben, sind wir ein Faktor für Streit. Wir werden Streit erzeugen, weil wir Leuten was unterstellen, was sie überhaupt nicht im Herzen haben. Wie Schwester Körbchen den Ältesten unterstellt hat, ihr seid gegen mich, ihr traut mir nicht mehr. Ihr wollt mir meinen Dienst wegnehmen. Das war völlig alles aus der Luft. Das hatte keinerlei Substanz. Es war eine lächerliche Episode. Aber für sie war das eine ernste Angelegenheit. Das ist ein Beispiel, wie töricht wir sein können. Es ist schon Kindergartenniveau, was wir uns da erlauben in der Gemeinde. Es ist wirklich unterstes Kindergartenniveau manchmal. Und es wird Zeit, dass wir die Gesinnung Christi sehen und schätzen und ergreifen und sagen, ich lasse los. Liebe Gemeindeleitung, du sollst wissen, ich bin verfügbar. Wenn ihr meint, meine Gaben sind am besten aufgehoben an der Tür oder dort, wie Gott euch leitet, Hauptsache ich darf überhaupt da sein und hier mitmachen. Und nicht im Herzen, ja, aber das ist nur das Sprungbrett für meine eigentliche Karriere und bald kommt das Nächste und ich könnte ja mal mit der Frau des Ältesten sprechen, damit die mal an der richtigen Stelle mal ein Wort für mich einlegt. In einer Gemeinde bin ich gewesen, eine Frau sprach mich an und sagt, ja, sie hat ein Problem und so muss man mit mir sprechen. Ich sage, was ist denn dein Problem? Ja, weißt du, der Herr gibt mir wunderbare Lieder. Ich sage, das ist kein Problem, das ist ein Segen, das ist gewaltig. Ich habe mich ein bisschen doof gestellt, ich habe schon gemerkt, was sie wollte. Ja? Ich sage, ja, aber ich darf mit dieser Gabe, die mir Gott gegeben hat, in der Gemeinde nicht dienen. Ich sage, wer hat gesagt, dass du damit in der Gemeinde dienen sollst? Ja, wofür habe ich es dann bekommen? Ich sage, wenn Gott dir Lieder gegeben hat, mach deine Tür zu und singe zu Gott und erfreue deinen Papa. Ja, und wie lange soll ich das machen? So lange, wie ihm das gefällt. Und wenn es ihm gefällt, nach 10 Jahren, dass du jetzt auch damit die Gemeinde beglücken darfst, ist das gut. Und wenn er sagt, das ist so kostbar, nur wir beide, ich bin dein einziger Zuhörer, sing nur für mich, das ist mir so kostbar und ich schätze das, dass du nicht ehrgeizig bist, dass du nicht ein Auditorium suchst, dass ich dir genüge, dann mach es so weiter und hab deinen Frieden da drin. Und sie wollte mich manipulieren und gebrauchen, dass ich doch mal bei der Leitung ein Wort einlege. Wisst ihr nicht, dass ihr eine Schwester habt? Ihr habt doch eine solche wunderbare Gabe und ihr geht doch verkehrt und ihr behindert doch den Heiligen Geist. Wenn ihr diese Gabe nicht der Gemeinde zur Verfügung stellt und die Gemeinde damit gesegnet werden kann. Sie wollte von hinten herum mich manipulieren, dass ich ein bisschen Bahn mache. Wer in Gott ruht, macht nicht solche Spielchen. Er muss nicht andere anstellen, damit sie für ihn Bahn machen, sondern er kann ruhen in Gott und kann sagen, Herr, wenn du willst, dass das irgendwann anders wird, dass es meinem Türsteherdienst ein gewaltiger, landesweiter, apostolischer Dienst wird, mach, was du möchtest. Aber ich bin zufrieden an meiner Tür, damit du das weißt. Ich brauche diesen Dienst nicht. Ich bin da zufrieden, wo du mich hingestellt hast. Das brauchen wir. Unsere Bestätigung kommt von Gott, nicht von einem falschen Wertesystem aus dieser Welt. Wo wir denken, je mehr in der Öffentlichkeit, je bekannter, je einflussreicher, umso wertvoller und umso gesegneter. Das ist zutiefst heidnisches Denken. Hallo. Unsere Identität ist in Gott. Die Gesinnung Christi, alles, was ihn interessiert hat, war, erfreut es den Vater. Ja, es hat den Vater erfreut, dass Jesus herabkam und seine ganze Macht und Herrlichkeit im Himmel gelassen hat. Es hat den Vater erfreut, dass Jesus Mensch wurde und ein Diener wurde. Es hat den Vater erfreut, dass Jesus sich bespucken und verachten und schlagen ließ. Das hat den Vater erfreut, weil Jesus gezeigt hat, wie wichtig ihm das Wohlgefallen des Vaters ist, die Ehre des Vaters. Es hat den Vater erfreut, wie Jesus sich erniedrigt hat, wie er tiefer nicht sich hätte erniedrigen können. Und dann heißt es, darum hat Gott ihn erhöht. Warum hat Gott ihn erhöht? Weil er sich erniedrigt hat. Und genau das ist, was Jesus auch gelehrt hat. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Du musst einfach nur überlegen und entscheiden, wo du am Ende sein willst. Wenn du unten sein willst und unten bleiben willst, ja, dann erhöhe dich selbst. Du wirst immer unten sein. Aber wenn du oben sein willst, dann erniedrige dich selbst und Gott wird dich erhöhen. Und viele wollen nicht warten, bis Gott sie erhöht. und sie wollen sich selbst erhöhen. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. So, wenn du sagst, ich will bei Gott sein, ich will in meiner Berufung, ich will das haben, was Gott für mich hat, erniedrige dich. Und erniedrigen heißt, ein Diener zu werden. Heißt nicht, oh, ich bin hier der Allerschlimmste und ich verdiene gar nicht hier den kostbaren Sauerstoff hier zu atmen. Ja, und ich darf eigentlich gar nicht da sein, ich bin ja nichts. Das ist Quatsch, das ist Religion. Das ist dummes Zeug. Ja? Sich erniedrigen heißt, ich werde ein Diener. Die Gesinnung Christi ist die Gesinnung von Dienerschaft. Und das bringt Frieden in die Gemeinde. Wenn wir alle Diener werden, wenn wir nicht spüren, hey, der ist mein Konkurrent, der will mir was wegnehmen. Ja? Oder der prescht hier ihm was vor und wir müssen jetzt alle dafür sorgen, den wieder irgendwie auf den Boden zu bringen. Wenn wir das nicht haben, haben wir Frieden. Aber wenn jemand von krankhaftem Ehrgeiz besessen ist und getrieben ist und gejagt ist, wird es immer Unfrieden geben. Immer, immer, immer. Und die Lösung ist das Herz. Das Herz demütigt sich. Das Herz erkennt an, ich habe Ansprüche. Gerade jetzt komme ich aus einer Situation, wo eine schlimme Spannung in einer Gemeinde entstanden ist, weil eine Frau dort, die überhaupt nicht in Leiterschaft ist, gegen den Kurs der Gemeinde ist und sie beansprucht, ich habe so viel investiert, ich habe so viel gegeben, ich habe so viel gebetet, ich habe so viel getan für die Gemeinde. Und jetzt gehen sie in eine Richtung, von der ich weiß, die falsche ist. Und Gott wird für mich streiten. Und sie sät Misstrauen in die Herzen der Menschen. Und diskreditiert die Leiterschaft. Aber diese Leiterschaft war klug und sie wusste, was dagegen zu tun ist. Und sie hat sie persönlich unter vier Augen vor der Leiterschaft und dann vor der ganzen Gemeinde ermahnt. Und gesagt, komm am nächsten Sonntag, wir werden einen Special-Programmpunkt haben und wir werden dich vor der ganzen Gemeinde ermahnen. Und das ist, was wir sagen werden. Und dann wurde ihr genau gesagt, welche Dinge ihr gesagt werden vor der Gemeinde. Und damit du klar siehst, das wird nicht eine Diskussionsrunde werden, wo du dann auch mal deine Meinung sagen kannst. Wir als Gemeindeleitung werden dich vor der versammelten Gemeinde ermahnen und dich aufrufen, umzukehren. Wie viele Gemeinden kennst du, die so etwas machen? Ich kenne ganz wenige. Aber das sind Gemeinden, wo die Ordnung Gottes ist, wo Gott mit ihnen ist, wo eine klare Richtung ist, die sich verabschiedet haben vom humanistischen Gemeindemodell. Ermahnung in der Gemeinde ist ein wesentliches Element. Und die Reihenfolge ist persönlich. Und dann mit einem anderen und dann vor der ganzen Leitung. Und zum Schluss, wenn er nicht hört oder sie nicht hört, dann vor der Gemeinde. Und wo Menschen ermahnt werden in der Öffentlichkeit, glaub es mir, kommt die Furcht des Herrn. Das ist, was die Bibel sagt. Von den Ältesten, die Sündigen, weise zurecht vor allen, damit auch die Übrigen sich fürchten. Das heißt, oh, ich habe jetzt Angst, in die Gemeinde zu gehen. Nein, es ist Respekt. Hier kann man nicht machen, was das Fleisch einem gerne schmackhaft machen möchte. Hier ist die Ordnung Gottes. Und hier muss ich auf mich aufpassen, dass ich in der Ordnung Gottes bleibe. Wollen wir so eine Gemeinde werden? Ist das, was ihr vorhabt? Oder charismatische Beliebigkeit, jeder macht, was er will. Hauptsache Sonntagmorgen für 2 Stunden hält es irgendwie einigermaßen zusammen und sieht nach Happy Clappy aus oder so. Davon gibt es genug. Das brauchen wir nicht zu wiederholen. Dafür muss sie denn nicht Gemeinde werden. Es ist Zeit, dass ein paar aufstehen und sagen, wir gehen in neutestamentlich-apostolische Gemeinde hinein. Das ist, was wir haben wollen. Oh, es ist 1 Uhr. So, jetzt beten wir. Und wir beten dieses schöne, einfache Gebet. Herr, du bietest uns Liebe zur Wahrheit an. Ich mache das mal ganz bewusst und ich sage ja dazu. Ich nehme es an. Herr, wir danken dir so sehr. Du regierst durch deine Liebe, gepaart mit deiner Wahrheit. Und du schenkst uns Frieden und du schenkst uns Klarheit und Unterscheidung und Schutz vor Verführung, wenn wir Liebe zur Wahrheit annehmen. Du bietest uns das an und wir sagen noch einmal ganz bewusst, ich will Liebe zur Wahrheit annehmen. Und ich erlaube der Wahrheit, sprich dir, als Richter über meinen Gefühlen zu sein, über meinen eigenen Wahrnehmungen, über meinen eigenen inneren Überzeugungen und inneren Schwüren und Festlegungen. Ich erlaube, dass deine Wahrheit über all dem in meinem Herzen steht und darf ein Richter sein und darf sagen, das ist Christusgemäß und das ist nicht Christusgemäß. Herr, wir danken dir, dass du uns dieses kostbare Geschenk, das wir oft missachtet haben, dass wir das nehmen können und annehmen können und darin wandeln können und darin sicher und fest werden können. Wir danken dir, dass wir es empfangen haben. Wir ehren dich. Amen. Amen. Amen.